Ja, wir feiern heute Karfreitag. Es ist der Tag, an dem wir daran denken, als Jesus in seiner Todesstunde mit schmerzverzerrtem Gesicht am Kreuz seine Gottverlassenheit herausschrie. Es ist aber zugleich auch die Stunde, von der Jesus vorher sagte, dass er sich dadurch verherrlichen werde. Das ist der Spannungsbogen, den wir am Karfreitag uns in Erinnerung rufen. Tiefste Verzweiflung und Ausgeliefertsein und zugleich Sieg, weil Jesus den schmerzlichsten Teil seines Auftrags damit erfüllt hat. Und seine Verherrlichung findet darin Ausdruck, dass der Fürst der Welt hinausgestoßen oder entmachtet wird. Der Fürst dieser Welt hat in der Bibel mehrere Namen. Es ist der Gegenspieler Gottes. Es geht ihm wie Gott um uns Menschen. Nur die Ziele sind einander entgegengesetzt. Gott ist der Vater des Lichts. Der Teufel ist der Fürst der Finsternis. Gott will, dass wir uns in Freiheit für ihn entscheiden. Der Widersacher will uns in seiner Abhängigkeit knechten. Gott ist der Vater des Lichts und der Wahrheit und der Widersacher, der Vater der Lüge und der Finsternis. Manchmal kommt er mit Versprechungen, die süß wie Honig sind. Ihm geht es darum, Misstrauen gegenüber Gott zu erzeugen. Ihm geht es um Trennung von Gott. Und das, was Jesus als seine Verherrlichung bezeichnet, ist dies, dass die absolute Macht des Satans durch seinen Kreuzestod beendet ist. Bis dahin war niemand da, der einen Menschen aus seinen Fängen befreien konnte. Und nun ist es so, wer Jesus ernsthaft anruft, bei dem wird er sich immer als der Stärkere erweisen. Damals wie heute. Das, was uns von Gott trennt, wird in der Bibel mit einem Fachausdruck bezeichnet, der inzwischen völlig verfremdet wurde und dazu meist moralisch befrachtet ist. Der heutige Durchschnittsbürger versteht diesen Begriff nicht mehr in seiner eigentlichen Bedeutung. Es ist der Begriff der Sünde, der seinen Ursprung in der Bezeichnung Sund hat. Und Sund ist eine Meeresenge, die zwei Meere voneinander trennt. In diesem Zusammenhang stellt sich mir die Frage, wie gehen Christen mit Sünde um? Gehen sie schuldbeladen nun durchs Leben? Und die, die keinen Bezug zu Jesus haben, leben lustig drauf los, egal ob sie sündigen dabei oder nicht. Oder gehen wir Christen als solche durchs Leben, die von ihrer Schuld befreit sind? Erst kürzlich hörte ich jemand sagen, dass ihm auffällt, dass viele Christen traurig oder ernst mit ernstem Gesicht oder bedrückt aus der Kirche kommen. Der bekannte deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche soll einmal gesagt haben, er hat sich immer mit Christen auseinandergesetzt. Er war selbst kein Christ. Die Christen würden ihn viel mehr überzeugen, wenn sie fröhlicher werden. War das die Absicht Jesu, dass diejenigen, die ihm nachfolgen, für den Rest ihres Lebens schuldbewusst und in sich gebeugt durchs Leben gehen? Ich habe heute ein paar Gegenstände mitgebracht, indem ich die biblische Geschichte deutlich machen will. Und wie immer ist sowas natürlich sehr verkürzt, aber als Gegenleistung kriegt sie auch eine kurze Predigt dafür. Das weiße Feld soll den Garten Eden darstellen und da sind verschiedene Menschen drin. Die einen sind rund, die anderen sind eckig und es gibt auch scharfkantige. Alle haben ein anderes Muster, alle haben eine andere Farbe, jeder hat eine andere Geschichte und jeder hat eine andere Prägung. Gott hatte in dieser Zeit, und das soll das Herz Gottes deutlich machen, zu jedem Menschen eine direkte Beziehung. Er sprach Adam und Eva direkt an. Da war eine Verbindung da, da war ein Kontakt da. Und in dieser Zeit lebten die Menschen mit der Natur in Harmonie. Da war eine Einheit da, wurde sich nicht gegenseitig bekämpft. Nur war das so, dass dann der Widersacher einem Menschen, in dem Fall der Eva, ins Ohr gesetzt hat: Wenn du an dem verbotenen Apfel, von dem verbotenen Apfel isst, dann wirst du sein wie Gott. Dann bist du oben auf und nicht mehr unten. Und diese Verführung war so groß, dass die Eva dieses Verbot übergangen hat und einfach von dem Apfel gegessen hat. Und dieses Misstrauen gegenüber Gott blieb nicht ohne Folgen. Eine Folge davon war, dass Gott eine Feindschaft gesetzt hat zwischen der Schlange und dem Menschen, auch zwischen der Tierwelt. Die Harmonie war fort, die Harmonie war Geschichte. Und ab dann war es so, dass in der Tierwelt heißt es ja fressen und gefressen werden. Und das hat sich dann auch auf den Menschen übertragen und es gab auch bald den Brudermord. Es war dann so, wenn der Mensch natürlich ohne Gott lebt, dann kommt er nicht aus, ohne dass er Dreck am Stecken hat. Ohne dass er Schuld auf sich lädt, dann ist er einfach getrennt von Gott. Und das will ich einfach ausdrücken mit ein bisschen Sand, der sich auf die Menschen legt. Und das ist wie Mehltau. Und das bringt er nicht los. Er kann sich drehen und wenden, wie er will. Das Ding wird er nicht mehr los. Aber Gott hat immer wieder versucht, mit Menschen in Berührung zu kommen, mit ihnen in Kontakt zu bleiben, nur das ging nicht mehr. Ja, das halt doch noch, war zu wenig. Da geht's. Also wenn zu viel drauf ist, geht es nicht mehr. Und dann hat Gott ganz besondere Menschen berufen, die haben eine ganz andere Form gehabt, ein ganz anderes Format. Und mit denen hat Gott eine Verbindung gehabt und das waren die Propheten. Und die Propheten hatten den Auftrag, das, was ihnen Gott gesagt hat, den Menschen zu bringen. Und das hat auch mehr oder weniger geklappt. Immer wieder mal hat das Volk geglaubt und befolgt und dann wieder nicht. Aber die Propheten haben von Anfang an gewusst, dass sie keine Endlösung sind. Die Propheten haben von Anfang an immer gesagt, am Schluss kommt der Erlöser, der Retter der Welt. Wie die Situation damals war, ich habe im Google nachgeschaut, von den Tieren, welche Tiere bringen am meisten Menschen um, töten am meisten Menschen. Vielen fällt da der Hai ein. Der Hai bringt ungefähr 10 Leute im Jahr um, weltweit. Hunde ungefähr 25.000. Und Mücken, also die Malaria-Mücken, über 600.000. Aber weit abgeschlagen davon ist der Mensch des Menschen größter Feind. Über 700.000. Und da sind noch nicht alle dazu gezählt, die seelische und körperliche Krüppel werden als Täter und als Opfer der verschiedenen Kriege in der ganzen Welt. Für diese Katastrophe gibt es in der Welt nicht ansatzweise eine Lösung. Das, was die Welt bietet, ist, noch mehr Waffen produzieren. Und wer will da noch sagen, wir brauchen keinen Erlöser? Und auf diesen Erlöser haben die Propheten immer hingewiesen. Aber es war auch so, dass das Volk einfach nicht gefolgt hat. Und dann hat Gott auch die Propheten zurückgezogen. Da waren das Volk Israel damals 400 Jahre lang ohne Propheten, ohne direkten Zugang zu Gott. Es gab schon immer wieder welche, die einen Zugang hatten, aber für sie als Volk war die Verbindung unterbrochen. Und dann kam Jesus. Und Jesus kam mit einem ganz besonderen Werkzeug. Und das Werkzeug ist ein Besen. Warum ein Besen? Jesus will uns bekehren. Er will uns immer wieder bekehren. Und wenn er uns bekehrt, kriege ich natürlich wahrscheinlich ein bisschen Probleme mit den Hausfrauen im Hof. Dann kommt das Eigentliche wieder zum Vorschein. Und dann ist der Kontakt wieder hergestellt. Nicht bei allen, nur bei denjenigen, die sich bekehren lassen, genau. Die Jesus den Auftrag geben, bekehre mich, ich wende mich zu dir und halte dir alles hin. Und was kann da alles drauf sein? Das können eine Lieblosigkeit sein, es kann eine kleine Lüge sein, kann auch eine größere Lüge sein, das kann sexuelle Fehlverhalten sein oder auch Betrug oder Verbrechen. Das können Götzendienst sein, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, oder merken oder nicht, oder es können okkulte Bindungen sein. Und Jesus hat die Macht und die Kraft, uns von allem freizumachen, wenn wir ihm den Auftrag geben. Es gibt Dinge, die so fest in uns eingebrannt sind, dass es ein Prozess ist, dass man davon frei wird. Und manchmal ist es sinnvoll, sich dazu Hilfe von außen zu holen. Es heißt ja nicht umsonst in der Bibel, bekennet einander eure Sünden. Also wir sind da nicht auf uns alleine angewiesen, sondern wir haben da eine Hilfe. Und jetzt ist für mich die Eingangsfrage, was passiert denn mit den Sünden? Kehrt Jesus zusammen und füllt sie in einen Eimer und bringt sie uns immer wieder, hält sie uns immer wieder vor, dass wir uns unsere Schuld bewusst sind? Also ich verstehe die Bibel so, dass das so läuft, dass er sie an den tiefsten Abgrund hinunterstürzt. Bekannte Sünden sind für Jesus Christus Geschichte. Sie sind kalter Kaffee, sie sind Schnee von gestern. Er will uns freimachen und uns nicht mehr an das erinnern. Was Jesus interessiert, das sind nur die Sünden, die auf uns lasten. Alles andere ist für ihn Geschichte, wenn wir sie ihm bekennen. Der Text, der für den heutigen Karfreitag vorgeschlagen ist, der steht im Hebräer 9. Es sind die Verse, die 15 und 26b bis 28. Kannst du an die Wand schmeißen? Und ich will zu diesem Text gar nichts mehr sagen, sondern ich denke, er spricht für sich, er macht deutlich, worum es Gott letztlich geht. So hat Christus den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen vermittelt. Er starb, damit die Sünden aufgehoben werden, die unter dem alten Bund geschehen sind. Nun können alle, die Gott berufen hat, das von Gott zugesagte unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Aber er ist jetzt am Ende der Zeit erschienen, um ein für alle Mal durch seinen Opfertod die Sünden zu tilgen. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht mehr, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien, dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Wir haben jetzt einen kurzen Moment der Stille und singen dann das Lied Nimm mein Leben.